Ja, Gott ist dir näher, als du denkst, heißt heute das Thema. Und wie wir schon im Zeugnis gehört haben vom Klettersteig, das ist auch ein ganz besonderer Ort, wo einem Gott auch besonders nahe sein kann. Das habe ich auch schon erfahren. Ich hatte immer Höhenangst früher und die Höhenangst habe ich auf dem Klettersteig verloren. Und zwar mit Hans-Peter Reuer zusammen. Und die Elisabeth war auch mit dabei auf dem Klettersteig und die Biene war auch dabei. Und wer nicht klettern konnte, der wurde geschoben von hinten. Das war in Österreich der Hirsklettersteig. Und ich habe gemerkt, als es dann so steil runtergegangen ist, ich habe plötzlich keine Angst mehr, weil ich angehängt bin. Und das ist eigentlich auch so geblieben. Und ich bin dann immer wieder Klettersteige gegangen, weil es einfach eine schöne Erfahrung ist. Und den von der Hildegard habe ich, ich glaube, schon dreimal genommen. Und da kommt dann eine Kreuzung. Wenn man so die Hälfte einen Klettersteig hat, dann kann man nach rechts oder links klettern. Und nach rechts heißt es, ist so ein Schild dort, Knieschloderer. Hast du das nicht gesehen, Hildegard? Doch. Okay. Das dritte Mal bin ich den Knieschloderer gegangen und das erste und zweite Mal den einfacheren Weg. Aber auf jeden Fall durfte ich da auch den Herrn besonders erleben auf den Klettersteigen. Und ich kann das sehr empfehlen, dort auch den Herrn zu erleben. Neben dem schönen Ausblick in die Natur und in die Ferne. Ja, Gott ist dir näher, als du denkst. Wir gehen dazu heute ins Alte Testament. Aber ich möchte vorher noch eine kleine Geschichte erzählen, die ich in dem Buch gelesen habe, So groß ist Gott, von Patricia St. John. Das sind recht schöne Erlebnisse. Und da ging es um zwei wirklich gute Schulfreunde, die fast alles gemeinsam gemacht haben. Und sie haben sich sehr gut verstanden, die Mütter haben sich gut verstanden. Aber nach einigen Jahren, der eine heißt Peter, der eine Junge, der andere Andreas, nach einigen Jahren musste Peter die Klasse wiederholen und sie konnten nicht mehr so viel zusammen sein. Andreas war Klassenbester und wollte Peter gerne helfen, wollte ihm Nachhilfe geben, aber der wollte das nicht. Es schien ihm egal zu sein, wie er in der Schule abgeschnitten hat. Andreas studierte dann Jura und bekam eine Stelle als Richter, konnte sich ein Haus bauen am Stadtrand und heiratete dann auch und gründete eine Familie. Und der Peter war ständig auf Jobsuche, er hielt es nirgends lange aus. Er heiratete dann auch, aber trennte sich sehr bald wieder von seiner Frau. Die Frau verließ ihn, weil es mit ihm nicht auszuhalten war. Um seinen früheren Freund, der im gleichen Ort wohnte, machte er einen großen Bogen. Peter war ständig mit dem Gesetz in Konflikt, wegen Trunkenheit, Ruhestörung, Ladendiebstähle und irgendwann war es dann auch so weit, dass er vor Gericht landete. Und vor ihm saß Andreas in seiner Richterrobe. Peter wich seinen Blicken aus und die Stimme, die das Urteil verkündete, eine ziemlich hohe Geldstrafe, schien ziemlich weit weg zu sein. So viel Geld würde er nie zusammenkriegen. Ja, dann muss er eben ins Gefängnis. Und so kam er ziemlich verbittert am Abend in seinem Zimmer an. Er hasste jetzt seinen Freund. Er zerriss einen Stapel von Briefen, die er und sein Freund geschrieben hatten, einen nach den anderen und gab sich seinen bitteren Gedanken hin. Und dann klopfte es an der Tür. Andreas stand draußen. Darf ich reinkommen? Wenn du willst, knurrte Peter. Andreas sah ihn freundlich an. Peter, hast du eine Arbeit? Nein, die werde ich wohl im Gefängnis bekommen, meinte Peter. Du weißt wohl, sagte Peter zu Andreas, dass ich die Strafe nie bezahlen kann, die du mir aufgebrummt hast. Andreas sagte, deshalb bin ich hier. Die Strafe ist bezahlt von mir. Und ich hätte auch eine Stelle für dich. Ich komme mit meinem großen Garten nicht zurecht. Er ist total verwildert. Dann ist mir eingefallen, ich habe da auch ein kleines Bungalow stehen. Du könntest dort wohnen und könntest dich um meinen Garten kümmern. Es wäre schön, wenn wir wieder zusammen sein könnten. Willst du das? Und damit endete die Erzählung. Es ist so quasi eine Aufforderung, darüber nachzudenken, was würdest du jetzt in diesem Fall machen? Was wird wohl Peter geantwortet haben? Wird er begeistert gewesen sein und auf dieses Angebot eingegangen sein? Oder war er vielleicht zu stolz, dass er vielleicht so geantwortet hat, Andreas, das ist total lieb von dir, ich schätze dich sehr, aber ich kann das nicht annehmen. Ich werde mich ins Ausland absetzen und versuchen, eine gute Stelle zu finden und viel Gewinn zu machen. Und dann werde ich dir alles zurückzahlen. Und wenn alles geklappt hat, dann nehme ich dein Angebot an. Dann sind wir wieder gute Freunde. Was meint ihr, war das eine gute Idee? Und etwa so war die Reaktion von Jakob, dem Sohn von Isaak und Rebekka und dem Zwillingsbruder von Esau. Es war seine Reaktion nach einer Begegnung mit dem lebendigen Gott, die wir im 1. Mose 28 nachlesen können. Ich lese ab Vers 10, 1. Mose 28. Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte, hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden, und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Soweit. In Kapitel 27 befanden wir uns noch in einer Familie, einer vierköpfigen Familie, der Familie von Isaak und Rebekka. Es war eine sehr fromme Familie. Die Eltern wurden von Gott auf wunderbare Weise zusammengeführt. Rebekka war eine fleißige Frau und gab alles auf, um Isaak zu heiraten, in ein fernes Land zu gehen. Isaak war gottesfürchtig und gehorsam. Er war bereit, sich sogar auf einen Altar binden zu lassen, als Opfer, was natürlich Gott dann verhindert hat. Aber er war gehorsam und wäre auch bereit gewesen zu sterben. Er war ein Mann des Gebets. Er betete 20 Jahre um ein Kind. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gemacht haben, 20 Jahre für etwas geduldig zu beten, ohne ungeduldig zu werden. Isaak hat es getan und er erlebte Erhörung. Und auch Rebekka war eine Beterin. Bei ihren Schwangerschaftsproblemen fragte sie zuerst Gott, bevor sie zum Gynäkologen ging oder irgendeinem, der da Bescheid wusste, um Rat zu bitten, und sie erhielt von Gott die Antwort. Und das waren ja alles gute Voraussetzungen für eine gesegnete Ehe und auch eine gesegnete Familie. Und dennoch landete die Familie im Chaos, wie wir in Kapitel 27 nachlesen können. Es mangelte an Kommunikation bei den Eltern. Es war Missgunst unter den Kindern, Betrug und Lüge waren da, Trotzhandlungen. Das können wir im gleichen Kapitel, Kapitel 28, lesen, wie Esau absichtlich noch mehrere heidnische Frauen geheiratet hat, um seine Eltern zu ärgern. Und es ging bis zu Hass und Morddrohung. Jakob musste fliehen. Und wir finden ihn in unserem Text alleine, einsam, schuldbeladen und entwurzelt in einer gebirgigen Gegend. Es hätte sein können, dass sein Bruder ihm auf den Fersen war. Er hatte Angst und die Zukunft war total ungewiss. Vielleicht hat er sich auch die Frage gestellt, hat Gott mich denn überhaupt noch lieb? Will er mit so einem Versager, wie ich bin, noch was zu tun haben? Will er mit so einem Lügner noch was zu tun haben? Hat er mich verstoßen? Und dann wurde es dunkel an dieser einsamen Stätte. Wir lesen nicht, dass Jakob gebetet hat. Und vielleicht bist du auch schon mal in solch einer aussichtslosen und erbärmlichen Situation gewesen. Mutterseelen alleine, keinen Menschen, der zur Seite stand. Und vielleicht gibt es heute sogar jemand unter uns, dem es so geht wie Jakob. Und dann will ich dich heute ermutigen. Gott ist dir näher, als du glaubst. Gott will dir helfen und er hat eine Lösung für dein Problem. Er hat dich lieb, trotz allem, was geschehen ist. Drei Punkte sind mir heute wichtig, um Licht in dieses Chaos zu bringen. Das erste, schau mal zurück und stell dich deiner Vergangenheit. Wo lag der Hase im Pfeffer? Wo hat das Problem angefangen? Das zweite, heute ist Gott dir viel näher, als du denkst. Er will dir begegnen, besonders heute. Und das Dritte, eine persönliche Frage: Was willst du jetzt tun? Gottes Liebesangebot ist da. Wie willst du dich entscheiden? Das Erste, schau mal zurück. Stell dich deiner Vergangenheit. Wo liegt der Hase im Pfeffer? Wie konnte eine gläubige Familie so abrutschen? Wo war der Knackpunkt im Familienleben? Wenn wir einige Kapitel zurückgehen im 1. Mose 25, lesen wir einen interessanten Vers in Vers 28. Und Isaak hatte Esau lieb und aß gern von seinem Wildbret. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Und so entstanden zwei Parteien in der Familie. Papa liebte Esau, Mama liebte Jakob. Papa liebte Esau, weil er ein starker, mutiger junger Mann war, mit dem er sich auch gut darstellen konnte in seinem Alter. Und außerdem konnte er einen guten Braten machen. Der Papa hat einfach gern sein Wildbret gegessen. Und die Mama, die liebte Jakob, weil er so häuslich war, weil er ihr geholfen hat, weil er so ordentlich war und immer zur Stelle war, wenn Mama was gebraucht hat. Und wisst ihr, das ist kein Klacks, was hier passiert ist. Das ist der Anfang vom Ende einer Familie und das kann auch der Anfang und das Ende einer Gemeinde sein. Wenn es so Lieblingskinder gibt, wenn es Menschen gibt, die mir besonders gefallen, die mir besonders sympathisch sind, weil sie alles so, gerade so machen, wie ich es gerne hätte. Und so entsteht sehr schnell eine Spaltung in Familie oder Gemeinde. Denn wenn die Eltern bei den Kindern einen Unterschied machen, dann werden es die Kinder auch bei den Eltern machen und werden sie untereinander ausspielen. Und außerdem ist unter den Kindern Streit und Missgunst vorprogrammiert. Jahre später ist die Familie nur noch ein Trümmerhaufen. Was soll man jetzt tun? Was ist der einfachste Ausweg, nicht der beste Ausweg? Der einfachste Ausweg ist davonlaufen, zu fliehen, sich zu trennen. Und wenn wir vielleicht in unser Leben oder in das Leben unserer Nachbarn oder Freunde hineinschauen, da wiederholt es sich immer wieder. Menschen trennen sich, gehen im Streit auseinander, weil sie den einfachsten Weg gehen wollen. Sie meinen, ja, jetzt wird alles besser und das nächste Mal klappt es vielleicht besser. Vielleicht hast du auch schon sowas durchgemacht. Und oft könnte es verhindert werden, diese Trennungen, wenn wir aufeinander zugehen, wenn wir unser eigenes Versagen bekennen. Denn meistens sind doch beide Teile schuld, wenn es zu einer Trennung kommt. Wenn wir Sünde bekennen, wenn wir vergeben, uns versöhnen. Denn jeder hat Schuld auf sich geladen. Aber wer ist bereit, den ersten Schritt zu tun, zum anderen hin? Rebekka hat ihren Lieblingssohn nie mehr wiedergesehen. Sie war schon gestorben, als Jakob zurückkam. Deshalb warte nicht mit einer Versöhnung, bis so viele Jahre vergangen sind und es gar nicht mehr möglich ist. Wenn vielleicht ein Angehöriger gestorben ist, dann ist es zu spät für eine Versöhnung. Und jetzt gilt einfach, dieser Satz: Gott ist dir näher, als du denkst. Und das hat Jakob erlebt in einem Traum. Der Himmel tut sich auf, er sieht Gott oben stehen und Gott erneuert seine Verheißung an ihn und verspricht ihm, ihn zu begleiten und zu behüten und dieses Land ihm zu geben, auf dem er gerade liegt. Im 1. Mose 28, Vers 15 lesen wir dreimal, dass Gott sagt: Ich will. Ich will bei dir sein. Ich will dich behüten. Ich will dich zurückbringen und dich nicht verlassen. Und das ist gewaltig. Jetzt in der ausweglosen Situation ist Gott da und öffnet den Himmel. Und er spricht mit Jakob, er hat ihn lieb, trotz allem, was passiert ist. Und er hat auch dich lieb, trotz allem, was in deinem Leben passiert ist. Und Jakob sieht eine Leiter, die bis zur Erde reicht. Ich mag sie immer gerne ein bisschen anschaulich in der Predigt, deswegen habe ich da eine Leiter hergeholt. Die stand schon mal da, aber die hat jemand wieder umgelegt. Wahrscheinlich, es muss ja im Gottesdienst immer alles ordentlich sein und aufgeräumt, aber sie hatte ihren Sinn. Jakob sieht eine Leiter, die bis zur Erde reicht. Und die Engel Gottes sind darauf zu sehen, sie steigen herunter und wieder hinauf. Und es ist wie eine Einladung. Jakob, ich bin mit dir. Komm doch wieder zu mir. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Und für uns ist diese Leiter ein Bild für Jesus, der Weg ist zum Vater, der die Kluft zwischen dem heiligen Gott und uns durch sein Opfer überwunden hat. Und deswegen passt die Leiter hier auch gut zum Kreuz. Das Kreuz ist genauso eine Brücke zwischen Gott und Menschen. Und die Leiter hier bei Jakob möchte uns auch zeigen, der Himmel ist offen. Der Weg ist geschaffen und für uns durch Jesus Christus. Wenn eure Sünde blutrot ist, sagt Jesaja im Kapitel 1, 18, soll sie doch schneeweiß werden. Und das gilt auch dir, ganz egal, ganz gleich, wie groß deine Schuld ist. Komm zum Vater durch Jesus Christus. Ich denke an ein altes Lied, das wir früher recht gern gesungen hatten. Es ist ein sehr einfaches Lied und das möchte ich zwischendrin mal auch mit euch singen. Vielleicht könnt ihr dazu aufstehen. Einige kennen es vielleicht. Das heißt, der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus geblutet am Kreuze. Darum. Also wer es kann, einfach kräftig mitsingen.
Als er für die Sünden am Kreuze verblich.
Also eine frohe, eine gute Botschaft. Der Himmel ist offen, weil Jesus geblutet am Kreuze. Darum. Und deshalb folgt jetzt der letzte Punkt. Die Frage, was willst du jetzt tun? Gottes Angebot steht, ich will dich führen, ich will dich behüten, ich will dich nicht verlassen. Aber jetzt schlag ein und setz deinen Fuß auf die Leiter. Einfach den Fuß auf die Leiter setzen. Das Einzige, was wir zu tun haben. Diesen Weg einschreiten, den Gott uns schon gegeben hat. Bei Jakob stand die Leiter da. Es war eine Aufforderung. Jakob, komm zu mir. Aber was tut Jakob? Jakob erkennt zwar Gottes Gegenwart, so wie viele Menschen, die schon eine Begegnung mit Gott hatten, die vielleicht sogar ein Wunder erlebt haben, aber Jakob kommt nicht zu ihm, sondern was tut er? Er verehrt den Platz, an dem ihm Gott begegnet ist. Wir können sagen, er gründete einen Wallfahrtsort, Vers 17. Er sagte, wie heilig ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Er hat die Stätte, er hat den Ort verehrt. Hat das gewollt? War das Gottes Wille und Gedanke? Nein. Und dann will er Gott mit bestimmten Handlungen zufriedenstellen, mit guten Vorsätzen und guten Werken. Vers 18. Er stand auf, nahm den Stein, richtete ihn auf zu einem Steinmal oder einem Denkmal und goss Öl darauf. Und dann sagt er noch, dieser Stein, Vers 22, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, dieser Stein soll ein Gotteshaus werden und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Ist es das, was Gott wollte, dass er jetzt an diesen Ort eine Kapelle hinstellt? Hier in unserer Gegend gibt es viele solche Kapellen. Aber die Frage ist, ob der, der sie gebaut hat, auch wirklich bereit war, dann Jesus Gott nachzufolgen. Er hat versprochen, den Zehnten zu geben. Ist es Gottes Wille, dass wir möglichst viel für ihn hergeben? Haben wir dann unser Ziel erreicht? Und er macht einen Handel mit Gott, Vers 21. Wenn du mich in Frieden wieder heim zu meinem Vater bringst, so soll der Herr mein Gott sein. So quasi Wenn du mein Leben in Ordnung bringst, wenn alles gut wird, dann will ich dir nachfolgen. Solche Gelübde hat schon mancher getan, vielleicht auch von uns jemand. Im Krieg, im Schützengraben oder im Krankenhaus vor einer schweren OP. Gott, wenn du mich durchbringst, dann will ich dir nachfolgen. Dann will ich eine große Spende machen, eine Wallfahrt nach Altötting. Wenn alles gut geht, dann will ich wieder in die Kirche gehen. Oder sogar, dann will ich dir nachfolgen. Leider ist es bei Jakob wie bei vielen Menschen nur bei diesem Versprechen erstmal geblieben. Und Gott lässt ihn trotzdem nicht los. Aber es bleibt alles erstmal beim Alten. Wisst ihr, wie lange? 20 Jahre lang. Jakob betrügt wieder. Jakob wird betrogen. Jakob flieht wieder. Und es dauerte 20 Jahre, bis er endlich wieder in diesem Ort in Bethel landet. Das können wir in Kapitel 35 dann nachlesen. Und erst dann erkennt er, dass nicht der Ort heilig ist, sondern dass Gott ein heiliger Gott ist. Und erst dann kommt es zu einer entschiedenen Umkehr, wo er plötzlich seinen Leuten sagt, bringt mal alles her, eure ganzen Götzen, die ihr euch mitgenommen habt. Und er hat es vergraben bei Sichem. Und sicher war da Freude im Himmel. Aber ich wünsche es jedem, der noch nicht zu Gott nach Hause gekommen ist, warte keine 20 Jahre. Tu es heute, lieber heute als morgen. Sonst sind die nächsten 20 Jahre eine vergeudete Zeit wie bei Jakob. Und außerdem hast du es nicht in der Hand, wie lang du lebst. Viele junge Menschen in unserer Umgebung sind die letzten Jahre gestorben. Ganz plötzlich. Plötzlich und unerwartet. Im Hebräer 3, Vers 7 heißt es, heute, so ihr seine Stimme höret, so verstocket eure Herzen nicht, wie es damals geschehen ist. Heute verstocket eure Herzen nicht. Ich habe gestern eine Predigt gehört mit einem guten Beispiel. Das fand ich sehr eindrücklich. Damit, mit diesem Beispiel möchte ich auch schließen. Der Prediger sagte, dein Leben ist wie ein Auto. Jesus möchte, dass du ihn hineinlässt, ihm die Tür öffnest. Und jetzt gibt es viele Menschen, die wollen mit Jesus nichts zu tun haben. Das kennen wir ja. Die lassen das Auto stehen, beziehungsweise sie lassen Jesus draußen stehen und fahren ihre Wege. Und dann gibt es aber einige, die möchten Jesus schon dabei haben, aber im Kofferraum. Da ist er gut aufgehoben und da kann man ihn auch wieder mal rausholen zwischendurch, wenn man Hilfe braucht zum Beispiel. So wie bei Jakob. Zwischendurch hat er immer wieder an Gott gedacht und hat ihn aus dem Kofferraum geholt und dann wieder rein in den Kofferraum. Ich habe aus der Mission mal ein Beispiel gehört, da hatten sie, weiß in welchem Land es war, in Thailand meine ich, da hatten sie einen Götzen im Hauseck stehen und immer wenn sie was Böses getan haben, dann haben sie den Götzen umgedreht zur Wand. So ist auch so ähnlich. Dann in den Kofferraum, dann sieht er nichts mehr. Dann kann ich machen, was ich will. Aber dann gibt es noch Leute, die lassen Jesus auf dem Rücksitz. Das ist schon mal eine Beförderung. Jesus darf von hinten nach vorne schauen, er darf sehen, wo ich hinfahre. Er kann vielleicht auch mal von hinten eine Kritik anbringen, aber ich tue, was ich will. Aber Jesus ist dabei, ich kann auch mal mit ihm sprechen, obwohl die Kommunikation nach hinten ist oft nicht ganz so gut. Und dann gibt es Menschen und Christen, die sind noch weiter. Die lassen Jesus auf dem Beifahrersitz. Und Jesus darf auch ruhig mal was sagen. Und sie fragen auch Jesus, was er zu ihrem Weg meint. Und manchmal macht man, was der Beifahrer sagt. Und manchmal weiß man es halt besser. Und ihr könnt euch vorstellen, worauf es jetzt ankommt. Jesus will auch nicht nur Beifahrer sein. Er will ans Steuer. Er will einen Tausch. Setz du dich mal nach rechts, lass Jesus nach links. Und lass es in allem so geschehen in deinem Leben, wie er es will, wie er es sich vorstellt. Erst dann werden wir Freude an unserem Glaubensleben haben, wenn wir so weit gekommen sind. Herr Jesus, jetzt musst du ran. Jetzt musst du das Steuer übernehmen. Jakob hätte sich viel ersparen können, wenn er früher zu der Entscheidung gekommen wäre. Aber du kannst dich heute entscheiden. Herr Jesus, ich habe genug mein eigenes Leben geführt. Ich habe genug getan, was ich will. Jetzt soll geschehen, was du willst. Übernimm du das Steuer in meinem Leben. Vielleicht gibt es einige unter uns, die heute bereit sind, so ein Gebet zu sprechen und Jesus ganz ins Leben einzuladen oder aus dem Kofferraum zu holen und an den Lenker zu setzen. In Sprüche 23, 26 heißt es, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass meine Wege deinen Augen wohlgefallen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz oder gib mir das Steuer in die Hand, dass mein Wille in deinem Leben geschehen kann. Wir haben es vielleicht schon oft gebetet im Vater unser, dein Wille geschehe. Aber haben wir es wirklich getan? Der Herr schenke uns seine Gnade, auch vielleicht mit manchen Dingen in unserem Leben aufzuräumen, dass Jesus das Sagen hat. Amen.